Ja, liebe Freunde, wir arbeiten jetzt schon die längste Zeit mit der Schöpfungsgeschichte. Wir sind heute im 51. Vortrag dazu. Also es ist ein unerschöpfliches Gebiet. Wir stehen im Grunde mitten im 5. Schöpfungstag drinnen, wo also die ersten Tiere gebildet werden, also tierisches Leben gebildet wird. Aber vielleicht benutzen wir heute den Tag auch ein bisschen, uns wieder einmal so einen Gesamtüberblick über die ganze Geschichte vor die Seele zu rufen. Was wir also überhaupt mit unserem Vortragszyklus wollen, ist diese großen weltschöpferischen Vorgänge in Beziehung vor allem auch zu setzen mit unseren menschlichen Schöpferkräften. Also dass wir also das immer in einer Beziehung sehen, dass wir so im ganz Kleinen ein Fünkchen halt davon haben und die ganze Schöpfungsgeschichte, der ganze Ablauf der Schöpfungsgeschichte zeigt nämlich noch eines, dass sich die schöpferischen Götter, man muss die Mehrzahl in Wahrheit gebrauchen, weil am Anfang stehen die Elohim, die eine Mehrzahl von Schöpferwesenheiten, von sieben, wie dann Rudolf Steiner sagt, die erst im Zuge dieses ganzen Schöpfungsgeschehens, wie soll ich sagen, zu einem Gemeinschaftsbewusstsein zusammenwachsen. Wenn dann also am Ende dann Jahwe genannt wird und in der Folge dann Jahwe auftritt, als das Gemeinschaftsbewusstsein. Er ist einerseits einer der sieben Elohim, aber er ist zugleich ein Repräsentant des gemeinsamen Bewusstseins, das sie entwickelt haben durch diese schöpferische Tätigkeit, indem sie unsere Erdenwelt hervorgebracht haben. Das heißt, Entwicklung ist auch in diesen Götterwesenheiten drinnen. Sie waren am Anfang noch nicht so weit, wie sie am Ende sind. Und wenn es dann zum Schluss heißt, dass sie den Menschen nach ihrem Bilde schaffen, dann schaffen sie ihnen nach diesem gemeinsamen Bild, das sich jetzt herausgebildet hat. Also wo sie alle ihre sieben Kräfte vereinigt haben. Und nach dem ist der Mensch gebildet. Also das ist eigentlich etwas ganz Großartiges sozusagen. Wir sind gebildet nach der Entwicklungsstufe, die sich die Elohim erst durch den ganzen Schöpfungsprozess erworben haben. Also das ist das Bild. Und in dem Moment, wo sie dieses Ziel erreicht haben, können sie einen Teil ihrer Wesenheit hinopfern, kann man sagen, einen Teil ihrer Wesenheit hinopfern an uns Menschen, nämlich gerade das, was unser Ich-Prinzip wird. Nicht wahr? Für uns ist das Ich als der geistige Wesenskern des Menschen eigentlich das Höchste, das Größte, das Oberste. Für die Elohim ist es das Unterste. Also so wie für uns der Körper halt das Äußerste, die äußerste Hülle ist und dem geistigen Kern am fernsten steht in einer gewissen Weise, obwohl er sehr wohl für die geistige Entwicklung eine sehr große Bedeutung hat, ist also nicht zu unterschätzen. Aber es ist für uns der physische Leib das Äußerste, für die Elohim ist das Ich das Äußerste. Es gibt ja eben auch höhere Wesensglieder noch und die haben die Elohim und vieles noch über das hinaus, was wir Menschen zunächst einmal erreichen können. Und die Elohim am Ende dieses Schöpfungsprozesses, am Ende dieses 6- oder 7-Tage-Werkes, nicht nur 6 Tage passiert was, am 7. reift das Ganze aus. Ist also der Tag der Ruhe dann. Da sind sie eben so weit, dass sie dieses Ich hinopfern können. Und das gibt für uns den Funken, den Anstoß, dass wir unser eigenes Ich entwickeln können. Also man muss sich vorstellen, dass sozusagen diese sieben Elohim ihre Ich-Kräfte, ihre kosmischen Ich-Kräfte, die ja gewaltig sind, hinopfern, so in Form kleiner Funken, wenn man so will. Und die sind der Anstoß dafür, dass wir unsere Ich-Kraft entwickeln können. Es ist natürlich nur ein winziger Funke, also man darf es nicht glauben, jetzt hat man also gleich die ganzen Kräfte der Elohim, da wird hoffentlich eh niemand glauben. Also es ist winzig klein und vor allem, wir müssen selber erst etwas daraus machen. Ich-Kraft, ich oder das Geistige überhaupt, das schöpferisch-geistige ist so was schwer zu Fassendes in Wahrheit, weil man kann es nicht definieren, nicht beschreiben in Wahrheit, man kann nur höchstens sagen, es ist die Quelle des Schöpferischen, aber was es selbst ist, es schafft sich selbst. Es stammt im Grunde von nichts anderem ab als von sich selbst. Das heißt, dieser Funke, den die Elohim uns gegeben haben, ist nur ein Anstoß gewesen und wir müssen erst selber etwas daraus machen. Das geht so weit, dass wir uns sogar dann gegen die Schöpfergötter auflehnen können. Auch das ist möglich. Also, das ist die Besonderheit des menschlichen Ichs. Dass wir auch die Möglichkeit uns haben, gegen die ganze Götterwelt uns aufzulehnen. Wir sind der Anthropos, der Aufgerichtete.
Meinen Sie das höhere Ich oder nicht das Ego? Das ist
eine gute Frage. Also das, was Rudolf Steiner auch als das Ich bezeigt, das steht eigentlich dazwischen. Nicht? Weil das Ego, könnte man sagen, ist der Abdruck der Ich-Kräfte im Astralischen, im Astralleib in Wahrheit. Also das hat was zu tun mit den Astralkräften, die aber durch das Ich irgendwo geprägt sind, aber sehr stark auch beeinflusst sind von den Widersachermächten und dergleichen. Und dann gibt's das höhere Selbst, das Geist-Selbst, wie es auch genannt wird bei Steiner. Das ist bereits etwas, was höher als das Ich ist. Also Ego ist unter dem Ich, Geist-Selbst ist darüber und das Ich ist eigentlich, wir haben es oft genannt, das Tor in die geistige Welt. Das heißt, es gibt uns die Möglichkeit, die Pforte zur geistigen Welt zu öffnen und von dort die schöpferischen Impulse hereinzuholen. Und es gibt uns die Möglichkeit, selbsttätig dieses Tor zu öffnen, mehr oder es zu schließen, je nachdem.
Ja, mir ist jetzt gerade das Bild der Mitte aufgegeben.
Ja.
Also du hast das, gesagt, das höhere Selbst und das Ego im Astralischen.
Richtig, ja.
In der Mitte.
Dieser Funke ist diese Mitte, genau. Und wenn dieser Funke aufzuleuchten beginnt, bedeutet das, dass sich auch dieses Tor in die geistige Welt öffnet und umso mehr können wir hereinholen aus geistigen Bereichen. Und damit schöpferisch tätig werden, aber wir holen es eben jetzt herein auf eine Art, dass es ganz individualisiert wird. Das heißt, wenn ein anderer Mensch dieselben Kräfte hereinholt, wird trotzdem wieder das Ganze eine andere Nuance bekommen. Und das Besondere eben beim menschlichen Ich ist, dass der Mensch es wirklich in der Hand hat, dieses Tor zu öffnen und zu schließen. Es ist das, was in der Bibel dann auch irgendwie heißt, denn eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt und so weiter. Also dieses Nadelöhr ist eigentlich das Ich. Das ist das Nadelöhr in der Weltentwicklung. Es ist zugleich die Schwelle der geistigen Welt. Es ist die Pforte der Einweihung, wenn man jetzt auf unser Drama Bezug nehmen. Es steht genau an der Schwelle. Damit es schöpferisch tätig werden kann, muss es was hereinholen. Selber sozusagen allein kannst es noch nicht, aber es kann sich öffnen zur geistigen Welt und was hereinholen und es individualisieren dadurch. Die Ich-Kräfte der Elohim, diese überragenden Ich-Kräfte, die sie hatten, könnte man sagen, die haben von der Peripherie her gewirkt. Das ist ein Riesentor, das so groß ist wie die ganze Welt im Grunde. Und da kommen die Schöpferkräfte herein. Dadurch hat es etwas Universelles, was ihre Wirkung hat. Wir haben so kleine Punkterl. Und das heißt aber jetzt, durch jedes einzelne Punkterl kann es auf ganz eigenständige Weise hereinkommen. Und das gibt aber der geistigen Entwicklung der Welt überhaupt eine neue Nuance. So etwas war in der Form vorher noch gar nicht da. Ich meine, es gab zwar natürlich Wesen, die uns vorangegangen sind, die auch schon so etwas wie ein Ich entwickelt haben. Rudolf Steiner spricht ja deutlich davon, also auch die geistigen Hierarchien, die über uns stehen, haben einmal eine Phase durchgemacht, wo sie sozusagen Mensch gewesen sind. Mensch sein heißt immer das Ich entwickeln. Aber auf jeder Stufe ist das anders. Etwa die Engelwesenheiten, die Angeloi, die uns vorausgegangen sind, haben auch das Ich entwickelt, aber in anderer Art als wir. Der Unterschied ist nämlich, dass sie es nicht in dem Maße in der Hand haben, dieses Tor aus eigener Kraft zu öffnen oder zu schließen. sondern es ist die Größe, die Weite dieses Tors bis zu einem gewissen Grad sehr stark durch die ganze geistige Welt bedingt und bestimmt. Wir haben es in immer stärkerem Maße selbst in der Hand, oder wir entwickeln uns zumindest dorthin. Das ist das, was dem Menschen die Freiheit gibt oder die Möglichkeit zur Freiheit gibt. Sagen wir lieber die Möglichkeit, weil wie weit das verwirklicht ist, ist eine andere Frage, nicht wahr? Wir haben noch sehr, sehr viele Unfreiheiten, und wirklich nur dort, wo wir absolut schöpferisch tätig sind, das heißt, schöpferisch tätig sein heißt im Grunde etwas aus dem Nichts heraus zu schaffen. Nicht nur einfach sich irgendwas auszudenken, aus was Gegebenen, ich verändere es halt ein bisschen und dann schaut es anders aus, sondern wirklich aus dem Nichts heraus tätig zu sein. Das wirklich Schöpferische taucht ein in die allerhöchsten Welten im Grunde, die sich jeder Vorstellungsmöglichkeit grundsätzlich entziehen, weil man überhaupt nichts mehr darüber aussagen kann. Sie sind nicht groß oder klein, dick oder dünn, nicht gut und nicht böse. Das alles wären Unterscheidungen, die dort nicht mehr zutreffen. Aber und doch ist das die Quelle alles dessen, was darunter steht. Aus dem kommt es heraus. Und ich kann eigentlich nur den Entwicklungsgrad einer schöpferischen Individualität an seinen Taten im Grunde messen. Das heißt, an dem, was schöpferisch herauskommt. Goethe sagt das so schön in seiner Farbenlehre, wo er das sagt, Farben sind Taten und Leiden des Lichtes. Man unternimmt umsonst den Versuch, den Charakter eines Menschen zu beschreiben, aber man sehe sich seine Taten an und ein lebendiges Bild seines Charakters wird einem vor Augen stehen. Also das heißt, wir können eigentlich die geistige Reife oder den geistigen Entwicklungsgrad sehen an der Spur, die diese schöpferische Individualität in der Welt zurücklässt. Daran können wir sie erkennen. Na, die Spur der Elohim ist riesengroß, unsere ist halt ganz klein. Wir haben so ein paar Maustapser irgendwo.
Und diese Maustapser sind bei mir immer nur dann, wenn ich anstehe. Es ist egal wo. Ja,
ja. Ja.
Ein Bild zum Beispiel, ja, also noch das Einfachste, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, ja, dann habe ich ein bisschen den Eindruck, dass...
Ja, sicher.
In
sicher.
Dem Moment, wenn ich ganz klein bin, mhm. Also wenn ich wirklich auf mich selbst
zurückkomme, ja, richtig. Richtig.
Dann kann was kommen.
Ja, und das ist das Schwierige, nicht? Weil da ist man wirklich dann ganz auf sich gestellt. Man kann zwar dann natürlich die geistige Welt hereinrufen, aber das muss man dann abwarten können. In Wahrheit ist man ja dann doch nicht allein, weil das herein kann dann, aber...
Aber es muss nicht sein.
Nein, es kann, das ist richtig, ja, richtig. Wir Menschen haben eben diese Freiheit, auch das Türl zuzumachen. Und natürlich hat auch die geistige Welt die Freiheit zu sagen, jetzt will ich nichts hereinlassen. Also, weil so oft oder manchmal auch von religiösen Gruppierungen, sei es jetzt Katholiken oder Evangelischen, oder so der Vorwurf gemacht wird, also Anthroposophie hat was mit Selbsterlösung zu tun und der Mensch kann sozusagen, stellt sich Gott gleich und kann also alles selber machen und so, das stimmt nicht. Ich meine, wir sind aufgerufen, selber was zu tun, aber wir bedürfen sehr wohl auch, damit wirklich was weitergeht, auch dieser Gnadewirkung sozusagen. Aber wir haben es in der Hand, uns bereit dafür zu machen oder nicht bereit zu machen. Und so wie wir diese Freiheit haben zu sagen, ich entwickle mich zu dem hin oder ich lasse es bleiben, so hat natürlich eben auch die geistige Welt die Freiheit zu sagen, ja, ich gebe da jetzt oder ich gebe da nicht.
Und
noch
nicht.
Ja, genau.
Warten,
bitte warten. Darum kann man das auch nie ausrechnen, also wann das passiert. Oft gerade in dem Moment, wo man es einmal am wenigsten erwartet, kommt der Impuls herein. Und der beste Weg, ihn zu verscheuchen, ist jedenfalls der, wenn man vorher schon im Kopf irgendwas ausgrübelt, wie das sein sollte alles. was ich schöpferisch hervorbringen will. Also dann bin ich im Schauspieler immer so pingelig, dass ich das nicht drinnen haben will. Dass sich die Leute irgendwas ausdenken, wie soll ich die Rolle machen und was muss ich da tun, muss ich so eine Bewegung machen oder so. Das verhindert nur, dass der schöpferische Impuls hereinkommt. Ich muss einfach, ja, den Text muss ich studieren, sicher. Und ich spreche ihn, ich spiele ihn und warte, was passiert. Ich stecke meine Willenskraft rein und dann warte ich, was passiert, und es passiert. Ich merke das immer wieder bei den Rollen, irgendwann passiert es, dass ich merke, aha, jetzt gehe ich anders auf der Bühne, der Schritt ist anders. Die Gestik hat eine andere Charakteristik, der Sprachrhythmus wird anders. Das ist nicht ausgedacht, sondern das passiert einfach. Wenn ich mich intensiv genug mit dem Text verbunden habe, passiert das einfach. Und an dem erkenne ich eigentlich erst, wie dieser Charakter wirklich ist, den ich darstellen soll. Das heißt, da kommt etwas von dem, was schöpferisch in dem Stück drinnen steckt, sagen wir mal unter Anführungszeichen, als Inspiration herein. Und man hat ja die unmittelbare Inspirationsquelle in Form des Textes eh. Da. In der Sprache liegt es nämlich drinnen. Ich muss sie nur wirken lassen. Also, um den Zugang zum Geistigen zu finden, zu diesem Schöpferischen zu finden, muss man einerseits natürlich sehr energisch aus dem Willen heraus an sich arbeiten, die Fähigkeit sozusagen schulen, dieses Tor zu öffnen, zu weiten. Das muss ich machen als Künstler, indem ich meine Übungen mache und mich trainiere, mich beweglich mache, lerne auch diese Unbefangenheit, lerne also wirklich dieses abstrakt Gedankenmäßige aus dem Künstlerischen wegzuschaffen. Das fällt uns heute so schwer, weil wir alle sehr intellektuelle Kopfmenschen sind. Das ist einfach unsere Zeit. Und wir fragen immer zuerst, na, wie kann man sich das erklären, wie ist das zu verstehen, was hat der darüber gesagt, was hat der darüber gesagt. Das ist uninteressant. Wir wollen vielleicht ganz was Neues machen oder vielleicht will ganz was Neues herein. Und noch niemand hat irgendwas darüber gesagt. Und wenn es hereinkommt, werden vielleicht hundert andere sagen, so ein Blödsinn, das kann man nicht machen, unmöglich, weil es halt ungewohnt und neu ist. Wie vielen Künstlern ist es nicht so gegangen? Aber das müssen wir zulassen und da müssen wir uns also jede Befangenheit wegräumen. Das erfordert sehr viel und das heißt dieses Sich-Einlassen auf das Nichts. Wir haben das in den letzten Vorträgen da mit dieser alten Saturnentwicklung besprochen, wo unsere ganze Weltentwicklung begonnen hat, aus dem Nichts im Grunde heraus. In den Zustand muss man sich hineinversetzen. Das heißt, wenn man sich ganz an den Anfang der Weltentwicklung versetzt, versetzt man sich im Grunde in den Zustand, wo ich am ehesten erfassen kann, auch das, was das Ich ist. Weil das ist im Kleinen, muss ich da genau dasselbe machen, mich auf dieses Nichts einlassen und halt dabei auch das Schicksal oder Gottvertrauen haben, dass dann trotzdem irgendwas passieren wird, wenn es sein soll. Weil in Wahrheit hat man dann schon, also gerade wenn man es wirklich einmal längere Zeit mit diesen Dingen meditiert und das wirklich zu einer geistigen Erfahrung wird, dann ist die nicht so bequem, diesem Nichts gegenüber zu stellen. Nicht so, naja, stehe halt dem Nichts gegenüber und mein Gott, ja, macht eh nichts. Man hat wirklich das Gefühl, selbst ausgelöscht zu werden. Also so wie es der Johannes da in dem Drama schildert, nicht wahr? Da ist eine wunderbare Stelle, nicht wahr, wo er sich völlig verloren fühlt und dann sagt er ihm, ich müsste glauben, dass aus nichts ein Mensch entstehen könnte, also wenn ich nur irgendeine Hoffnung haben darf. Aber genau das ist es, dort bin ich beim Kern des Menschen erst. Alles, was schon bereits Geschaffenes ist, ist Hülle. Das ist Maske. Braucht man, natürlich. Brauchen wir. Wir könnten nur als Ich herumzurennen, ist zu wenig. Wir brauchen nur alles mögliche andere, bis zum physischen Körper, dass wir uns entwickeln können. Und das können wir alles selber noch lang nicht machen. Also, wir können gerade an unserem Ich da ein bisschen und von dort vielleicht in unseren Seelenleib ein bisschen hineinarbeiten. Und dann wird es eh schon ziemlich dünn. Und schon ins Seelische hineinzuarbeiten und so die verschiedensten Begierden und Gelüste so souverän in die Hand zu bekommen, ist schon schwierig, nicht wahr? Es ist Zigarettenrauchen abgewöhnen, fällt schon vielen sehr schwer. Also, aber wirklich sich auf dieses Nichts einzulassen, das heißt wirklich das Gefühl zu haben, völlig ausgelöscht zu werden, es ist nichts mehr da. Das ist also ein Zustand der Panik zunächst, möchte ich sagen, der Furcht, der Angst, da zu versinken drinnen. Und eben, wenn man auf dem meditativen Weg genügend fortgeschritten ist, dann steht man irgendwann einmal davor. Und das ist sehr real, das Erlebnis. Das ist wirklich sehr real. Und also es ist, ich meine, es ist keine Gefahr jetzt, dass man kommt dann eh drüber, weil wenn man so weit gekommen ist, dass man bis zu dem Erlebnis kommt, dann hat man zugleich nämlich auch die Kraft, das zu überwinden. Aber man muss diese ganze Erfahrung durchstehen, man muss sie durchmachen sozusagen, sie wird einem nicht erspart. Man kann vertrauen darauf, wenn das Erlebnis in dieser Stärke auftritt, hat man die Kraft durchzukommen. Das nützt einem zwar in dem Moment auch nichts, das kann man sich nicht so nehmen. Also, ja, wird eh nichts passieren, weiß ich eh. Also es ist halt nicht so. Es muss durchlitten und durchlebt werden. Aber dann komme ich langsam dorthin, eine Ahnung davon zu kriegen, was das Ich wirklich ist. Also eigentlich was Großartiges in Wahrheit. Also diese kleinen Schöpferkräfte, die da durch dieses kleine Lückerl hereinkommen, vergleichen wir mit den großen Schöpferkräften der Elohim. Also um das geht es in dem ganzen riesigen Vortragszyklus. Und jetzt ein zweites, was Rudolf Steiner angeregt hat, auszugehen von der hebräischen Sprache, also das heißt vom Urtext auszugehen. Er hat also einen eigenen Vortragszyklus darüber gehalten. Im Übrigen war die Beschäftigung mit den Mysteriendramen mit ein Anstoß dazu, an diesen Zyklus heranzugehen, weil den hat er begonnen am Tag nach der Uraufführung des ersten Mysteriendramas. Interessanterweise, also es hängt eben mit dem schöpferischen Prinzip irgendwo zusammen, das eben auch in dem Drama drinnen ist. Weil auch da ist in Wahrheit, auch wenn das wahrscheinlich noch gar nicht so herausgekommen ist, überhaupt noch nicht, dass da wirklich auch im Sprachkünstlerischen, im Theaterkünstlerischen was völlig Neues drinnen ist. Das Drama ist anders als alle anderen Stücke, die es gibt, im Grunde. Nur es herauszubringen ist die Kunst. Ist auch klar, die Leute sprechen auch einen Text und sie gehen halt auch über die Bühne und manchmal sind sie ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser und hier und da wacheln sehr rhythmisch herum. Ja, gut, das schaut ja alles noch nicht neu aus, aber das ist die Hülle. Aber dahinter steckt was völlig Neues auch. Und das gilt es halt auch erst an die Oberfläche langsam zu bringen. Ich sage einmal, nach 100 Jahren Mysteriendramen, jetzt gibt es 100 Jahre, 101 Jahre bald, ist das in Wahrheit noch lange nicht alles gehoben, was da drinnen steckt. Das ist ganz spannend. Und ich muss dazu auch sagen, ich hätte, bevor wir es nicht, also die Arbeit damit angegangen sind, noch mal rein an Lesen des Textes nicht gedacht, bei aller Verehrung von Steiner, aber sie sind zum Lesen äußerst langatmig und mühsam. Und ich bin sehr, sehr gewohnt, also Steiner zu lesen, und das macht mir dann mal keine Mühe, aber da fragt man sich dann zeitweise, aha, wie, was? Noch einmal. Ja, dann noch einmal. Wie? Warum und wieso? Und also es ist wirklich mühsam zu lesen. Und wer sagt, er versteht es noch einmal lesend, muss ihm entweder ist er Genie oder er macht sich was vor. Sicher versteht man irgendwas, um was geht grob, aber das ist nicht der Kern der Geschichte. Das ist lange nicht der Kern der Geschichte. Also gerade bei dem Drama muss man also besonders darauf warten, einfach einmal den Text studieren und was tun damit und warten, was passiert. Und dann erkennt man erst nach und nach das. Also es ist eben ganz angelegt darauf, wenn man es einstudiert, wenn man arbeitet damit, auch in diesen schöpferischen Impuls einzutauchen. Dadurch wird es erst fertig. Das heißt, es ist eigentlich noch gar nicht fertig, so wie es da drinnen steht. Das ist nur die Partitur, die, und zwar eine sehr grobe Partitur in Wahrheit, die erst durch die Gemeinschaft der Menschen, die es jetzt und hier tun, erst wirklich vollendet werden muss. Und daher, jede Gruppe, jede Gemeinschaft, die es macht, wird was anderes herausbringen, oder sollte zumindest was anderes herausbringen. Also es gibt kein Drama in Wahrheit, das also so viel Freiheit fordert, so wenig irgendeinem Dogmatismus erlaubt, so muss das gemacht werden. Da muss jetzt diese Lichtstimmung kommen. Was man machen muss, steht eh drin. Also das ist der Text, der drinnen steht, und ein paar spärliche Regieanweisungen, die es gibt. Aus. Mehr brauche ich dazu nicht.
Ja. Es lenkt nur
ab. Es lenkt ab. Nämlich nicht einmal das, was der Steiner selbst sonst nur rundherum darüber gesagt hat, weil das auch aus einer speziellen Situation gesagt ist, mit speziellen Leuten, mit denen er es eben damals einstudiert hat, und das hat woanders und zu einer anderen Zeit nicht mehr dieselbe Gültigkeit.
Also ich habe das Empfinden bei jedem Publikum, ja, war das Stück anders. Also
ja, absolut. Ja. Ist ganz stark.
Aber das gibt's, diese Erfahrung kenne ich von anderen Stücken auch, dass es aufs Publikum ankommt. Aber nicht in dem Ausmaß.
Ja, absolut. Absolut. Also das Stück funktioniert, das Stück funktioniert überhaupt nur, indem es also absolut diese, wie soll ich sagen, stille Kommunikation mit dem Publikum, die muss ganz stark sein. Also da fließt sehr viel ein. Das Publikum bestimmt eigentlich, in welche Richtung es gehen kann und wie weit man auch gehen kann. Wie mit einem bestimmten Publikum kann man ganz hoch aufsteigen, mit einem anderen sagt, ich muss das einmal verdauen, und dann geht man halt eine etwas niederere Bahn. Und das ist in Ordnung, das passt. Und das hängt wirklich absolut vom Publikum an. Du hast völlig recht. Also das so, es ist bei jedem Stück irgendwo da, aber nie, bei keinem in dem Maße. Und da ist es absoluter Bestandteil. Und darum lese ich ja immer diesen einen Absatz vor, wo er sagt, nicht auf die Dinge machen kommt es an, als auf die Schauspieler, sondern dass durch das Publikum ein gemeinsames Erleben geht. Und das bestimmt dann, wie die Geschichte abläuft, nämlich. Und die müssen zu einem gemeinsamen Miterleben der Sache finden.
Und so ist es beim anthroposophischen Vortrag genauso.
Ja, sicher. Ich meine, das ist eben in dem Drama sind eben diese geistigen Impulse unmittelbar wirklich umgesetzt in die ganze Gestaltung des Stücks. Vom Text her, von der Vorgabe her. Und dazu eben verbunden mit der Aufforderung, selbst als Schauspieler weiterzutun, vor allem eben das vom Publikum aufzunehmen. Und denn das geht auch praktisch gar nicht anders. Man kann es gar nicht am Publikum vorbeispielen in Wahrheit. Das funktioniert nicht. Ich meine, das war ganz witzig. In der Tilgner Straße habe ich, wo sie dann ziemlich gelacht haben, nicht? Weil, Mysterium, Drama, Lachen und so. Ich bin ja immer froh, wenn sie da lachen. Aber da war ja das schon kabarettreif bald. Also da haben sie sich wirklich köstlich unterhalten. Und bevor das noch ausgebrochen ist, habe ich das gemerkt im Publikum. Da hat schon so richtig zum Wurlen angefangen. Man hat gespürt, die wollen lachen jetzt. Und keine Minuten später ist es eh losgegangen. Und das hat einfach die ganze Handlung einfach wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Jetzt sind wir Bilanz, wo stehen wir denn überhaupt? Aha, naja gut, da sind wir hin, aber wir haben jetzt einmal die erste Sprosse halb erreicht. Gut, also schauen wir lieber ein bisschen bescheiden auf uns. Und das Humor hat nämlich damit etwas zu tun, dass man sich selbst im richtigen Verhältnis sieht. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein paar große Ideen irgendwo ahnend mitbekommen habe, dass ich dort schon bin vielleicht. Also das ist immer die Gefahr bei allen so geistigen, esoterischen, was Gott will, denkt, dass man da leicht abhebt irgendwo und sich wohin träumt, was als Ziel vielleicht richtig ist, aber nur ist man halt noch Äonen davon entfernt. Und man soll froh sein, dass man es einmal ahnen darf, was es gibt, aber sich nicht gleich erfrechen, zu glauben, dass man schon dort annähernd wäre. Und der Humor hilft sehr, mal zurückzuschauen, so ein bisschen über sich zu stehen, zu schauen, na Bursche, wo stehst du denn überhaupt? Also darum ist das sehr gut. Dann ist auch sofort diese ganze Scheinheiligkeit und diese heilig, heilig, heilig weg. Weil nichts gegen Andächtigkeit dabei. Es ist, die andere Seite ist natürlich voller heiliger Ernst bei der Sache, klar. Aber den muss man nicht immer auf sich selber ausdehnen. Das muss man einfach differenzieren zwischen das Erhabene anzubeten sozusagen und sich damit zu verbinden und sich selber anzubeten. Das ist es nämlich dann. Und im Stück liegt es drinnen, dass man immer wieder zurückgeholt wird auch. So ein bisschen wieder kritisch Bilanz ziehen, wo stehen wir denn wirklich? Ja, also das fordert das Publikum. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen von der Schöpfungsgeschichte abgekommen. Was ich sagen wollte, ist die Sprache, die hebräische Sprache. Da liegt, die noch relativ nahe den Ursprachen überhaupt steht, und das heißt, sie hat in ihrem Lautcharakter, in ihrem Klangbild etwas darinnen, was noch aus einem unmittelbaren Erleben des Geistigen stammt. Die Worte sind nämlich nicht zufällig entstanden. Ja, irgendwann hat was gebabbelt und dann haben wir gesagt, das heißt Tisch und das heißt Sessel und so weiter. So ist ja die Sprache nicht entstanden, sondern sie ist entstanden aus einem in der Sprache, im Plastizieren in der Sprache geradezu, möchte ich sagen, Konsonanten plastizieren eigentlich immer. Also das K, P, ein R, da dreht sich irgendwas. Also jeder Laut bildet gewisse Formkräfte. Wir machen sie ja sogar da im Kleinen mit irgendwo. Die Konsonanten bilden, währenddem wir hier den ganzen Sprachtrakt plastisch verformen in Wahrheit. Und dazwischen das Beseelte, das Klingende, die Vokale, das Musikalische, wo das innere Seelische spricht. Also inneres Seelisches, das aber durch die Konsonanten in Formen gefasst wird. Das ist eigentlich genau das, aber jetzt in einem Riesenmaßstab, wie die Schöpfungsgeschichte beginnt. Die Schilderungen der Schöpfungsgeschichte schildern nämlich zunächst nicht gleich so, was äußerlich passiert, so als wie wenn jetzt einer, der da mit dem Teleskop hingeschaut hätte auf den Bereich, wo sich die Erde entwickeln soll, dass das so eine Schilderung von außen ist. Es ist eigentlich eine Schilderung von innen, was Moses, also dieser Eingeweihte, der Moses genannt wird, der halt also diese Bilder aufgefangen hat. Was der aufgefangen hat, ist eigentlich so ein kleiner Einblick in das, was die Elohim selber während dieser Schöpfungstätigkeit erlebt haben. Also im Grunde ein Blick in deren seelisches Erlebnis. Macht nichts. Die Musik hört dazu. Macht nichts. Bisschen der Ariman, der mit dem müssen wir heute umgehen können. Der gehört dazu. Nein, macht gar nichts. Also, was die in ihrer Seele erleben, dieses Seelenwelt, das ist eigentlich dieses Astralische auch, was Steiner das Astralische nennt. Das heißt, wir blicken, Seelisches ist das verwandelte Astralische, kann man sagen, also das durch Ich-Kräfte geformte Astralische, wenn man so will. Nicht wahr? Wir bilden unsere Seelenkräfte im Grunde aus, indem unser Ich arbeitet im Astralleib und das umformt und dadurch einen gewissen Bereich des Astralleibes schafft, also das, was man sozusagen als Vererbung mitbekommen in gewisser Weise, weil es vererbt sich in gewisser Weise nicht nur der äußere physische Körper, sondern auch der Lebensleib, der Ätherleib und auch das Astralische bis zu einem gewissen Grad. Jedenfalls ist es etwas, was wir selber nicht geschaffen haben, sondern was wir mitbekommen von der Natur im weitesten Sinn. Also der Leibesbegriff in der Anthroposophie ist halt ein weitergehender als nur das äußere stofflich-physische. Dahinter eben der Ätherleib, die Lebenskräfte und das Astralische, also das Seelenleib. Leib. Also das heißt, diese Grundlage der Seelenkräfte, das Seelenstoffliche, wenn man es im übertragenen Stil sagen will, das ist die Seelensubstanz. Der Begriff Substanz fasst man halt immer nur so im äußerlichen Materiellen aus. Im Mittelalter war Substanz das genau Gegenteilige. Substanz, das zugrunde liegende, war eigentlich immer das Geistige. Also wenn man Substanz gemeint hat, hat man immer die geistige Grundlage gemeint. Heute hat sich das umgedreht. Ja, alles muss eine materielle Grundlage haben. Und das Geistige ist irgend so, weiß ich nicht, ein paar Schaltkreise halt oder ein paar Gehirnwindungen. So drehen sich die Dinge halt um. Also erst wo dieses Seelenleibliche vom Ich ergriffen wird und schöpferisch umgearbeitet wird, zuerst noch sehr traumhaft und unbewusst, aber doch wirkt das Ich darin, dann entsteht langsam das, was wir die seelischen Wesensglieder nennen. Das entsteht dadurch. Und ähnlich könnte man vergleichen jetzt die Tätigkeit der Elohim. Was geschildert wird im Sieben-Tage-Werk oder Sechs-Tage-Werk, ist, wie sie in dieser Seelenwelt durch ihre Ich-Kräfte schaffend tätig sind. Das heißt, eigentlich wird geschildert, wie die Elohim ihre seelischen Wesensglieder ausbilden. Also nur halt in einem kosmischen Maßstab, also in einem Riesenmaßstab. Aber es ist dem vergleichbar, was wir tun, wenn wir unsere seelischen Wesensglieder ausarbeiten. Und der Weg geht ja dann weiter, sowohl beim Menschen wie bei den Elohim, dass diese Tätigkeit, die zunächst noch bis zu einem gewissen Grad unbewusst erfolgt oder unterbewusst erfolgt, dass die immer mehr zu Bewusstsein kommt. Und weil wir schon am Anfang gesprochen haben von Ego, Ich und Geist selbst, also das höhere Selbst, wie entsteht das höhere Selbst? Indem das Ich, das was unten ist, von mir aus auch das Ego ist ein Teil des Astralleibes, bewusst beginnt umzuwandeln. Dann entsteht das Geist selbst. Von der Substanz her ist es dasselbe wie das Astralische, es ist dasselbe wie der Seelenleib, es ist dasselbe wie die seelischen Wesensglieder, aber es hat eine andere Form, eine andere Struktur, weil das Ich jetzt bewusst daran arbeitet. Das heißt, an unseren seelischen Wesensgliedern, das entsteht einmal zunächst durch die unbewusste Arbeit des Ich am Astralischen, und wenn sie bewusst wird, entsteht das eigene Geist selbst. Das ist etwas, was wir uns erst langsam erwerben. Und
entsteht oder werden wir uns bewusst
essen? Naja, ich würde sagen, wir eignen es uns an. Es ist in gewisser Weise da, weil es veranlagt ist bereits durch die höheren Wesenheiten, die es uns geben in gewisser Weise. Nur, da hat es noch nicht diese individualisierte Form für jeden einzelnen Menschen. Wir müssen es sozusagen erst durch unser Ich ergreifen, formen, aneignen und was ganz unverwechselbar Eigenes daraus machen. Und es ist was ganz Eigenartiges, weil einerseits dieses Geist selbst im Grunde die ganze geistige Welt umspannt. Also, was Ego ist oder so, ist immer was sehr Beschränktes. Das Ego ist was Beschränktes, sagt Ego, drückt irgendwas weg, sagt, das mache ich nicht und das gehört mir. E ist drinnen, Go, Ego. Also, mein Bereich, das gehört mir und der Rest interessiert mich nicht. Das heißt, dann habe ich immer nur, bin ich Bürger eines relativ kleinen, begrenzten Weltbereiches. Wenn ich wirklich ins Geistige gehe, muss ich mich im Grunde mit der ganzen geistigen Welt verbinden. Naja, und wie ist das jetzt? Aha, löst sich jetzt die Individualität deswegen auf, weil ich bin mit dem ganzen Geistkosmos irgendwo verbunden. Und erstens ist mir gleich deswegen alles zugänglich in Wahrheit, dass ich es benutzen kann. Nein, nein.
Das ist das Nichts.
Ist letztlich, ja, richtig. Und aus dem holt jeder jeder Einzelne wieder ganz was anderes heraus. Und diese bewusste Arbeit des Ich zu beginnen, dass wirklich dieses eigene Geist selbst entsteht, dass wir sozusagen dieses Geschenk entgegennehmen, zwar weil es jetzt zu was Eigenem machen, das beginnt im Grunde erst so richtig. Und Anthroposophie ist bei ihm einmal eine Hilfe dafür, diesen ersten Schritt zu machen, vom Ich zum Geist selbst. Das ist einmal der Hauptding, da haben wir eh schon genug zu tun. Weil im Grunde das Geist selbst wirklich vollkommen auszuarbeiten, ist ja etwas, was erst in einer späteren planetarischen Verkörperung unserer Erde wirklich das Hauptziel für die ganze Menschheit wird. Nicht, weil hier auf unserem Erdplaneten haben wir im Grunde einmal die Aufgabe, das Ich zu entwickeln, also hier die Menschheitsstufe durchzumachen. Aber natürlich, es gibt immer Vorgriffe auf künftige Entwicklung. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo es diese Erde nicht mehr geben wird, wo es uns Menschen in dieser Form, wie wir jetzt sind, nicht mehr geben wird. Wird auch gut sein, wir müssen nur aufpassen, dass nicht zu früh passiert. Wir arbeiten zeitweise daran, das alles zu schnell zu machen. Zu schnell heißt, bevor wir und die ganze Erdenwelt reif dazu ist, in Wahrheit. Also wir arbeiten schon heftig daran, sie früher kaputt zu machen. Aber irgendwann wird sie zugrunde gehen. Muss sie, so wie wir als einzelner Mensch auch einmal sterben müssen und die Erde verlassen müssen und das Gut so ist, weil nichts wäre schrecklicher, als wenn wir ewig auf Erden in demselben physischen Körper leben müssten. Das wäre der Tod jeder Entwicklung, weil irgendwann ist der Körper einfach so steif und so unbeweglich, dass der nichts Neues, Geistiges mehr hereinlässt, dann zerbröselt er eben nur darunter, weil er sich nicht mehr formen lässt, weil wir formen ja letztlich sogar bis ins Physische ganz leise hinein. Ich meine, man sieht ja sogar, wie der Charakter und wie ein Mensch lebt, sie in den Gesichtszügen auch äußerlich sogar abdrückt. Also selbst da wird ja ein bisschen was sichtbar und das haben wir überall, wir kriegen die Runzeln in allen Organen drinnen. Und die sind Ausdruck bis zu einem gewissen Grad unserer Individualität, unseres Schicksals, das wir durchlebt haben. Und unser Schicksal sind wir. Wie hat schon der Heraklit, der griechische Philosoph Heraklit, gesagt, das Menschen Daimon ist sein Schicksal. Daimon ist so viel wie das Ich. Das haben damals die Griechen damit gemeint, dass das Ich noch so ein bisschen außerhalb, ein bisschen darüber gestanden und nicht ganz erinnern gewesen. Das Daimonion, von dem auch Sokrates immer wieder gesprochen hat. Das ist nichts anderes als das Ich. Und das ist zugleich das, was unser Schicksal vollzieht und uns hinführt in Wahrheit. Das heißt, wenn wir irgendwo uns die Birne anhauen, dann ist es unser eigentliches Ich, das uns dorthin führt. Auch wenn unser Ego sagt, oh nein, ich mag das gar nicht, nein, wenn wir dann nicht selber da bewusst den Kopf angerennt haben. Nein, bewusst eh nicht, aber das Ich tut unbewusst und führt uns dorthin, führt uns zu der Bananenschale, wo wir ausrutschen darf, weil wir wieder einmal einen kleinen Denkanstoß brauchen. Bursche, pass auf. Nicht wahr? Man lernt das Ich am wenigsten kennen durch das, was sich ein Mensch denkt, welche Weltanschauung er hat und welche Meinung er über die Welt hat, das kann man alles vergessen. Das ist am allerwenigsten das Ich. Man schaut sich sein Schicksal an und wie er damit umgeht. Da liegt es drin, da liegt das wirkliche Ich drin. Das Ich ist nämlich eine Wirksamkeit, die führt uns durch die Welt. Und natürlich mit höherer Hilfe auch mit dabei, weil selber wird man das alles nicht koordinieren können, sozusagen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkommen. Das ist ja hochkompliziert in Wahrheit, dass sich das Schicksal erfüllen kann, dass man mit den Menschen zusammenkommt, mit denen man schicksalsmäßig verbunden ist und zur richtigen Zeit zusammenkommt und so weiter. Aber dahinter steckt der Wille des Ich, unseres eigenen. Also wir müssen gar niemand böse sein. Mir geht's so schlecht, ich bin so unglücklich, das Schicksal ist so ungerecht. Ja, man prügelt sich selber. Niemand hat anderer züchtig, sonst brauchen wir uns bei niemandem beschweren. Wir züchtigen uns selber, wenn wir der Ansicht sind, wir müssen was lernen noch. Und wenn man das hartnäckig verweigert, weil das Ego mag das natürlich nicht, dem ist das meistens unangenehm. Weil es ist ja nicht immer erfreulich. Schicksal heißt ja oft eben Schicksalsschläge, können auch schwere Schicksalsschläge sein. Und das ist dann alles andere als lustig, hier zu erleben. Aber oft ist es auch so, dass Menschen das wirklich provozieren, weil eine Zeit lang kann man immer wieder versuchen, dem Schicksal ein bisschen auszuweichen. Und zuerst kommt so ein kleiner Anstoß und muss nichts ändern. Dann kommt es schon ein bisschen heftig. Nein, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht. Naja, und irgendwann kommt halt dann die große Keule, weil es heißt, fickst du da unten, Ego sei nicht so dumm. Jetzt brauchst du einmal einen Schuss vor den Bug, einen ordentlichen, damit was weitergeht. Und dann passiert oft auch vielleicht eine gewisse Kehrtwendung oder eine gewisse Richtungsänderung, die notwendig ist. Auch wenn es zeitweise schmerzlich ist. Aber im Rückblick erkennt man dann oft auch, was man der ganzen Geschichte zu verdanken hat, wenn man den nötigen Abstand hat. Dass man es in der Situation selber nicht kann, ist eh klar. Aber mit einer gewissen Distanz kann man oft erkennen, dass das, was einem damals so schrecklich vorgekommen ist,
wie gut das war,
ja. Richtig, wir brauchen das halt manchmal. Also wir blicken hier in die Seele der Elohim hinein, im Zuge dieses Schöpfungsgeschehens und sehen, wie sie hier vom zuerst auch noch unbewussteren Arbeiten zum bewussteren Arbeiten aufsteigen. Rudolf Steiner schildert in diesem Vortragszyklus über die Schöpfungsgeschichte auch ganz deutlich, wie die Elohim damit das erste Mal so etwas, allerdings auf andere Art, als wir entwickeln, wie das Gegenstandsbewusstsein. Sie können sich bewusst wach einer Welt gegenüberstellen. Sie sind sozusagen nicht mehr vollkommen verbunden mit dieser Welt. Das ist nämlich interessant. Das Bewusstsein der auch höchsten geistigen Hierarchien davor, also bevor diese Schöpfungsgeschichte einsetzt, weil das ist in Wahrheit ja nicht der absolute Weltbeginn, sondern es ist nicht einmal der Beginn in Wahrheit unserer Erdentwicklung, sondern sogar zu einem gewissen späteren Zeitpunkt. Es gab vorher noch andere Entwicklungszustände, wo Dinge vorbereitet wurden, die dann auf Erden erst ergriffen und neu ausgearbeitet werden. Und ich weiß nicht, wie weit Sie das schon bei Steiner gelesen haben, aber es gibt also der Erde vorangehen frühere, man kann sagen, planetarische Verkörperungen der Erde.
Also, aber ich habe nicht alles verstanden.
Ja, das ist, ich auch nicht. Das ist was ganz Schwieriges, was ganz Ungewohntes im Grunde. Weil wenn für uns heute schon schwierig, ich habe irgendwas mit dem Urknall angefangen, da versagt das Denken schon, wie das dann wirklich zugegangen sein soll, dass plötzlich das Nichts puff macht und dann ist die Welt da. Aber und jetzt soll davor, soll es also noch Zustände gegeben haben irgendwo. Aber es ist eine gewisse Analogie da zum menschlichen Leben, das in mehreren Inkarnationen oder in vielen Inkarnationen sich vollzieht. Das heißt, wir werden auf Erden geboren, leben eine gewisse Zeit, sterben dann hier, aber das Geistige geht, also das heißt, unser Wesenskern, unser Ich geht in die geistige Welt, sammelt da in gewisser Weise neue Kräfte ein, insbesondere Kräfte, um sich dann einen neuen Leib zu bauen. Leib heißt wieder eben physischer Leib, Ätherleib, Astralleib zu bauen. Und zwar so, dass es jetzt dem neuen Entwicklungsgrad entspricht, weil der alte Leib eben nicht mehr mit konnte damit. Und dann, wenn das fertig ist, dann inkarnieren wir uns wieder. Und im Großen macht die ganze Welt solche Zustände mit. Nur halt nicht so viele Inkarnationen. Also der Steiner spricht hier davon von 7 planetarischen Inkarnationen, von denen unsere Erdentwicklung die mittlere, die 4. Inkarnation sozusagen ist. Und dann werden noch weitere folgen. Also die 5., 6. und 7. wird dann noch folgen. Und das heißt, die Schöpfungsgeschichte bezieht sich auf diese vierte planetarische Verkörperung. Und da setzt sie aber auch nicht gleich am Anfang ein, wo das sozusagen aus dem Geistigen wieder in die äußere Sichtbarkeit tritt, sondern erst ein bisschen später. Weil die Entwicklung auch immer so läuft, dass zuerst vergangene Zustände kurz wiederholt werden, um sie anzupassen dem neuen Niveau, könnte man sagen. Weil es gehen die Früchte aus der Vergangenheit nicht verloren, sondern sie werden jetzt hereingenommen wieder und auf die neue, höhere Ebene gehoben in gewisser Weise, sodass sie jetzt tauglich sind für die Erdentwicklung. Und es betrifft die geistigen Grundlagen des Materiellen, sagen wir mal so. Also was geistig gestaltend dahinter steckt, das muss wiederholt werden. Aber es kommt nicht bis in die ganz dichte physische Materialität hinein, bei diesen Wiederholungen. Das ist erst in der Stufe, wo dann wirklich das Neue beginnt, also die wirklich der Kern der eigentlichen Erdentwicklung, also wo diese Wiederholungen vorbei sind, jetzt kommen wir dann bis in diesen dichten physischen Zustand, dicht materiellen Zustand hinein. Das ist bei diesen Wiederholungen noch nicht der Fall. Und die Schöpfungsgeschichte setzt dort ein, wo diese Wiederholungen vorbei sind bereits. Und setzt insbesondere dann an, wo also so noch ein, wenn man es jetzt äußerlich betrachten würde, was aber eben nicht die Perspektive der Genesis ist, der Schöpfungsgeschichte, weil die schildert es von innen her, was die Elohim erleben. Aber zugleich könnte man das sozusagen von außen auch betrachten, was hat sich denn da äußerlich getan? Und äußerlich hat sich das getan, dass aus dem, was zuerst ein, ich weiß nicht, wie wird man das heutige Astronom nennen, eben so ein sonnenartiges Wolkengebilde, das da leuchtet, aus dem beginnen sich langsam die Planeten herauszulösen. Das wäre das äußere Bild. Und es beginnt sich insbesondere unser Erdenplanet aus diesem gemeinsamen, sagen wir, Gasnebel oder so herauszubilden. Und das wäre das äußere Bild dafür. Und in dem Moment, wo diese Trennung erfolgt, wo sich sozusagen der Erdplanet in seinen ersten ganz flüchtigen Formen, weil man darf sich nicht vorstellen, dass das ein Gesteinsbrocken gleich ist, und das ist noch was ganz Flüchtiges in Wahrheit am Anfang, noch was ganz Feuriges am Anfang. Aber es beginnt diese Trennung von der Sonne. Und da setzt diese Schilderung ein. Da setzt die Schilderung der Genesis ein. Das ist das, was am Anfang gemeint ist. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Erste Zeile. Im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Mit dem Himmel ist gemeint eigentlich so die ganze Sonnenwelt und alles, was damit verbunden ist, und eben die Erde, die sich herauslöst. Und die Elohim gehen aber nicht mit der Erde mit, sondern die bleiben in der Sonnenwelt und schicken von dort ihre schöpferischen Impulse jetzt hinein in die Erdenwelt. Aber sie stellen sich im Grunde die Erdenwelt als etwas Äußeres gegenüber. Und dadurch entwickeln sie in einer gewissen Weise das, was man als Gegenstandsbewusstsein bezeichnen kann. Sie stehen etwas gegenüber, indem sie selbst mit ihrem Bewusstsein und mit ihrer Wesenheit nicht selber drinnen stehen. Und das war vorher noch nie der Fall. Auch bei den höheren Hierarchien nicht. Die waren immer vollkommen mit dem verbunden, was sie auch geschaffen haben. Immer mit ihrem ganzen Wesen drinnen in dem. Bei den Elohim ist es das erste Mal so, dass sie sich aus dem herausziehen und nur von außen gestalten. So wie wenn ich einen Ton plastiziere, stecke ich nicht jetzt selber in dem Ton drinnen, sondern ich forme ihn sozusagen von außen. Und so formen im Grunde die Elohim von außen. Mit Hilfe dann anderer geistiger Wesenheiten und so weiter. Es sind genug geistige Wesenheiten, Untergebene der Elohim, wenn man es so nennen will, drinnen in der Erde und wirken dort als ihre Boten, als ihre Diener, als ihre Helfer, wie immer man es bezeichnen will. Aber sie selber ziehen sich heraus und damit erwerben sie eine ganz neue Bewusstseinsstufe, die vorher noch niemand hatte.
Und welche Rolle spielen wir dann als Außenstehende? Oder?
Ja, also wir haben das Privileg, sagen wir mal so, das im Kleinen nachzuvollziehen, einmal in unserer eigenen Entwicklung. Das heißt, auch wir können das Gegenstandsbewusstsein entwickeln und wir können damit etwas entwickeln, was die anderen Hierarchien bis dato noch nicht entwickeln konnten. Das heißt, in diesem Punkt haben wir zum Beispiel mehr, als die Engelwesenheiten haben, die über uns sind, oder die Erzengelwesenheiten sogar. Also wenn man denkt, Michael oder Gabriel, also diese ganz großen Erzengelgestalten, die uns weit überlegen sind an geistiger Kapazität, natürlich. Aber diese besondere Art des Bewusstseins haben sie nicht. Das haben die Elohim und wir. Und wir entwickeln es sogar noch auf dann letztlich auf, in einer stärkeren Weise weiter als die Elohim. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nur annähernd die Schöpferkräfte dieser Elohim hätten, aber nur wir entwickeln dieses Gegenstandsbewusstsein, man könnte fast sagen, bis zum Extrem weiter. Wir können uns vollkommen heute von der Welt abtrennen. So, wenn wir sagen, die Elohim haben sich herausgezogen, so ist das aber trotzdem nie so eine vollkommene Trennung. Sie ziehen sich heraus, aber es sind doch 100.000 Fäden, die sie verbinden.
Ja,
ganz genau, das ist genau das Bild, richtig. Wir können uns komplett trennen. Dann können wir auch auf die Idee verfallen des Materialismus zum Beispiel. Wo soll der Geistige sein? Das ist was Äußeres, was ich anschaue, kein Geist da. Der ist in mir drinnen. Das ist das Endprodukt des Gegenstandsbewusstseins. Ich stelle mich einer toten Welt gegenüber, oder die ich für tot halte. Und damit haben wir aber die Möglichkeit, eine Freiheit zu entwickeln, die sonst niemand hat. Die nicht die Hierarchien über uns haben, die nicht einmal die Elohim haben, obwohl sie im Ansatz das vorbereitet haben, aber die Trennung ist trotzdem nie so stark. Und vor allem, wir können jetzt dieses Gegenstandsbewusstsein, diese Trennung, diese Abtrennung im Grunde nach allen Seiten richten. Wir können es auch von der ganzen geistigen Welt abtrennen.
Dann schauen Sie uns zu, was wir machen.
Ja.
Was wir daraus machen.
Ja.
Okay?
Ja.
Alle.
Ja, richtig. Und das heißt aber auch, und das führt uns jetzt zur Bedeutung des Schöpferischen im Menschen, das heißt aber zugleich auch, weil sich die Elohim aber sehr weitgehend aus der Erdenwelt zurückgezogen haben, ist das jetzt das Feld für uns, hier weiterzumachen. Den Schöpfungsprozess mit unseren kleinen Kräften, aber mit der großen Hilfe, wenn wir es zulassen aus der Freiheit heraus und das hereinholen, aber das fortzusetzen. Nicht wahr? Das ist das, was im Grunde auch im Mysteriendrama da im Zwischenspiel oder im Vorspiel angesprochen wird bezüglich der Kunst. Also da gibt es ein Gespräch über den Naturalismus in der Kunst oder eben Nicht-Naturalismus. Und die Sophia, also die Vertreterin der Geisteswissenschaft, wenn man so will, sagt, es ist doch unsinnig, einfach die Natur nur einmal zu kopieren in dem, wo sie vollendet ist, wenn wir doch das, was unvollendet geblieben ist, weil sie die Götter einfach zurückgezogen haben, das fortzusetzen. Und das sei die eigentliche Aufgabe der Kunst. Nicht einfach nur das, was in höchster Pracht vollendet ist, noch einmal zu kopieren und eine schlechte Kopie davon zu machen, sondern vielmehr das an schöpferischen Kräften hereinzuholen, was eben noch nicht daraus geformt ist. Es ist ja eigentlich so, gibt ja manchmal so diesen blöden Ausspruch, jö, der Apfel ist so schön, der schaut aus wie gemalt. Das ist ja eigentlich dumm, nicht wahr?
Entschuldigung.
Ja. Ja, Eigentlich ist es absurd. Aber es ist so ein geläufiger Ausdruck in Wahrheit. Aber es kommt ja nie an einen wirklichen Apfel heran, ist ja klar. Also da können wir die Natur nicht übertreffen, in dem Punkt. Da ist sie vollendet und fertig, aber es, an vielen Stellen sind eben Freiräume gelassen, weil sie da die Götter, die Elohim, zurückgezogen haben. Und dadurch ihr Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben, halt noch nicht so weit wie wir, und wir können uns ganz zurückziehen. Und daher können wir das Tor zur geistigen Welt auch zumachen, wenn wir wollen. Können Sie überhaupt sonst gerne, Herr Götter?
Ich bin. Und dann uns zerstören.
Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen dann auch die Folgen, die Konsequenzen tragen. Es ist eh klar. Aber in Wahrheit ist es so, wenn es, wie soll ich sagen, eine gesunde und eine richtige Entwicklung sein soll, wir müssen beides haben können. Wir müssen das Tor so weit wie möglich öffnen können und die geistigen Impulse durch uns hereinströmen lassen. Und eigentlich sind wir dann nur Zuschauer, staunende Zuschauer dessen, was da hereinkommt. Und wir können nur noch ein Stück weiter auf das Tor. Das ist unser Beitrag dazu. Und dann kommt da was herein. Und es kommt dann sowieso bei jedem Türl, bei jedem Tor anders herein, daher individualisiert. Das ist das eine. Wir brauchen aber auch die Momente, wo wir wirklich einmal sagen, so, gute Nacht, geistige Welt, jetzt machen wir zu. Und gute Nacht heißt eigentlich in Wahrheit guten Tag, weil wir am meisten offen für die geistige Welt sind, wir im Schlaf, aber wurscht, also guten Tag. Und dann machen wir zu und müssen einmal ganz auch im Irdischen stehen können, im Sinnlichen von mir aus. Also wir müssen beides haben können. Dadurch bekommt unser Ich seine ganz besondere Qualität, seine ganz besondere Qualität in Form der Freiheit und damit verbunden auch der Fähigkeit zur Liebe. Liebe heißt, aus dieser vollkommenen Losgelöstheit, aus Freiwilligkeit, sich mit dem Ganzen verbinden zu können und sich verbinden zu wollen. Aber dazu muss ich erst herausgetreten sein und kann es aber dann mit vollem erwachten Bewusstsein tun. Das heißt, die Liebekraft für die Zukunft hin ist eben nicht getrennt vom Bewusstsein, nicht getrennt von der Klarheit des Bewusstseins, des Wachen. Also, weil Liebe in ihrer höchsten Form ist eben nicht ein bloß schönes Gefühl. Ja, das ist auch was, sicher, das spielt mit der Rolle, aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Es heißt eigentlich, dass ich das, was ich schöpferisch durch mein Ich hereinholen kann, dass ich das aus Freiheit in die Welt, zu den anderen Menschen, aber letztlich in die ganze geistige Welt auf neue Art zurückfließen lasse. Und damit die geistige Welt um etwas bereichere, was sie selbst gar nicht machen kann. Und wenn es nur so wenig ist, es ist ganz egal. Aber wir haben der geistigen Welt als freiwilliges Opfer etwas zu geben, was selbst die hohen Hierarchien nicht können. Nicht wahr? Also, kein Grund zum Hochmut damit verbunden. Aber es soll ins Bewusstsein rücken, auch welche Verantwortung wir damit haben, welche Möglichkeiten wir damit haben, aber auch welche Versäumnisse wir machen können. Wenn ich das halt nicht, dann interessiert mich nicht. Mir genügt mehr Bier und Fernsehen, ja, reicht. Na dann leidet in gewisser Weise die geistige Welt Hunger. Sie bekommt also zumindest eine gewisse Würze nicht, die sie nur durch uns bekommen kann. Also wir sind zwar so die ganz kleinsten und untersten Wesen irgendwo, aber das heißt nicht, dass auf unseren Beitrag nicht gerechnet würde. Und sagt, na ja gut, wenn es die nicht machen, machen wir es halt selber aus. Also, das heißt, wir haben etwas ganz Einzigartiges, Unverwechselbares zu geben. Und zwar jeder einzelne Mensch. Jeder einzelne Mensch. Niemand muss sich zu gering schätzen. Wenn er in irgendeiner Form geistig schöpferisch strebend und tätig ist, dann ist das Kleine, das Kleinste, der kleinste Beitrag ein wertvoller Beitrag für die ganze geistige Welt. Also ein Dienst, ein Opfer, das wir leisten der ganzen geistigen Welt. Und die geistige Welt ist ärmer, wenn wir es nicht tun.
Das Liebesgefühl?
Ja, ja. Das ist das Liebesgefühl. Das ist das, was hinter der Kraft der Liebe steht. Hinzuopfern an die Welt, im Grunde das, was ich mir aus meinem Innersten erarbeitet habe, was ich hereingeholt habe, aber in individualisierter, verwandelter Form, in einzigartiger Weise zurückschenke der Welt. Na, schenke, opfere eigentlich.
Freiwillig.
Freiwillig, freiwillig. Nur wenn es, eben, das ist nämlich der Unterschied. Weil bis jetzt lief die ganze Entwicklung so, dass die höheren Hierarchien haben gearbeitet dadurch, dass sie ihre großen Kräfte einfließen ließen in die darunterstehenden Hierarchien und die haben das dann getan. Und die haben aber gar keine Möglichkeit, sich dem zu verweigern. Und dadurch haben sie aber auch nicht die Möglichkeit, diesen Impuls vollkommen zu individualisieren. Das geht nur, wenn ich prinzipiell auch die Möglichkeit hätte, es zu verweigern oder sie habe. Das ist nämlich real vorhanden. Wir können es auch verweigern. Und wir können es aber gerade dadurch zu was Eigenem machen. Darum brauchen wir immer diesen Wechselschlag, im Grunde das Tor ganz weit öffnen und es auch einmal wieder ganz zumachen und sagen, geistige Welt, wart, in 2 Stunden bin ich wieder da. Aber nein, so ist es nicht. Es ist eigentlich ununterbrochen geht es hin und her. Ja, ja, richtig. Ja, richtig. Wir könnten sonst die Liebe nicht entwickeln. Die Liebe ist immer wieder dieses Tor zu öffnen und zu schließen im Grunde. Weil es wird sonst nichts Eigenes. Wir müssen es einmal hereinholen, da drin einmal in uns wirken lassen und dann wieder zurückgeben. Das, und darum ist es auch so wichtig, dass wir aber diese geistigen Impulse dann nämlich wirklich bis auf die Erde holen, sie wirklich umsetzen, nicht von irgendein paar schöpferischen Ideen schwärmen, das mag ein netter erster Impuls sein und dann verdröpfelt es wieder, das war's. Und ich muss sie wirklich dann umsetzen in irgendeiner Form, wirklich auf die Erde stellen, das heißt den Schöpfungsprozess im Irdischen weiterführen dadurch. Dadurch entsteht das, was ich eigentlich der geistigen Welt opfern kann. Durch diese Tätigkeit. Wenn ich nur so im Schwebenden lasse, ah ja, da an ist ein paar geistige Impulse, die hereinkommen, ja, das wird so und so, und dann passiert aber nichts. Dann genügt das nicht. Das kann höchstens der erste Ansatz sein. So, ich muss es wirklich ganz konkret hereinbringen. Dann
materialisieren?
Ja, durchaus materialisieren. Ich meine, die Erde, darum hat auch natürlich der Materialismus auch seine Berechtigung. Gefährlich wird er dort, wo er einseitig wird und alles andere ausschließt. Aber er hat auch seine Notwendigkeit und auch seine Berechtigung. Er wird nur falsch, wenn man ihn verabsolutiert. Aber man muss auch als Anthroposoph oder als geistig Strebender, muss man fähig sein, ich weiß nicht, auch irgendein technisches Gerät zu bedienen oder so. Ja, der Ariman, fürchterlich. Und, ja, naja, gibt's ja genug. Na, okay, da so, fliehe ich. Deswegen muss ich einen vom Fernseher picken. Das ist das Falsche. Aber nur totale Technikverweigerung, nur irgendwo in der Hängematte träumen von den geistigen Welten, das nützt überhaupt nichts. Damit holen wir nichts herein. Das kennen die anderen Hierarchien über uns viel besser. Da brauchen wir nichts tun. Also wir müssen es wirklich hereinholen, weil das können wirklich nur wir. Wir stehen da auf der Erde. Wir sind die einzigen geistigen Wesen, die so tief ins Materielle heruntergestiegen sind. Ja, der Christus. Der Christus, der hat den Weg mitgemacht, ist ganz Mensch geworden. Das ist die Verwandtschaftsbeziehung dann aber auch, die in einer gewissen Weise da ist.
Sie haben, darf ich kurz?
Ja, bitte.
Sie haben vorhin auch von den Sinnlichen gesprochen.
Ja.
Ist es so, ich habe jetzt keine Ahnung,
ja,
es kommt einfach. Ist es so, dass dieses Liebesgefühl,
ja,
jetzt nicht zwischen zwei Menschen, sondern das allgemeine, ja, Liebesgefühl, ja, alles, ja, ist es möglich, dass dieses Gefühl überhaupt entsteht, wenn man nicht in den Sinnlichen, wenn man das Sinnliche nicht verinnerlicht hat?
Ja, ja, ja. Das,
kann das überhaupt?
Nein, nein, in Wahrheit nicht. In Wahrheit nicht. In Wahrheit nicht, dann ist es nicht wirklich dieses Liebesprinzip, um das es geht. Dann ist es ein Gefühl, das vielleicht in irgendeiner Weise verwandt ist damit, aber es muss diesen Durchgang durchs Sinnliche haben im Grunde und das verwandeln und verinnerlichen. Dann ist es erst da. Also dieses Liebesprinzip besteht darin, wirklich die, wie soll ich sagen, die Früchte der Erde mitzunehmen, aber die müssen wir erst da anbauen sozusagen. Das heißt wirklich ganz da indem wir Kultur schaffen. Nicht umsonst, das Wort Kultur hängt mit Agrikultur zusammen. Das heißt mit dem wirklich in die Erde greifen, die Erde kultivieren, umarbeiten, ins sinnlich irdisch-materielle hineinzugreifen, das umzugestalten und die Früchte dieser Tätigkeit dann zu Opfern der geistigen Welt. Das ist ja so schön, auch wieder im Mysteriendrama geschildert, beziehungsweise in der Vorlage dazu besser gesagt, nämlich Goethes Märchen. Also Goethe hat jetzt ein Märchen geschrieben, das die Vorlage zu dem ersten Drama namentlich war, und da kommt die Frau des Alten vor und die bringt Früchte dar. Also Früchte muss sie opfern dem Fährmann da oder was, dass die wieder rüber können in dem Märchen. Ein Kürbis und irgendwelche Dinge. Man denkt, ja, was soll das? Aber das ist in Wahrheit das, ein Bild dafür, dass wir die Früchte unseres Tuns, was wir hier mit der Erde tun, dass wir diese Früchte verschenken. Erst dann wird dieses wirkliche Liebesprinzip gültig. Solange, na, interessiert mich, da machen wir lieber die Hände nicht schmutzig und dann ist es noch nicht das, was es sein soll. Und es gehört dazu natürlich eben auch dieses Opfer und die Mühe, sich ganz mit dem Irdischen zu verbinden und die Anstrengung auch zu unternehmen. Auch hineinzugehen in diese Momente der Geistverlassenheit, sogar wenn ich ihm das Türl zumache.
Ins Leiden.
Ja, ins Leiden dadurch auch. Und der Christus ist der das mitgemacht hat. Die ganzen anderen Hierarchien wären eh nicht dazu fähig gewesen. Also das auch das mag etwas sein, was das Menschsein, ein gewisses Licht zumindest auf dieses Menschsein wirft, dass es etwas hat, was den Wesenheiten über uns fehlt, was uns eine gewisse Gemeinsamkeit mit dem Christus gibt. Das heißt, mit dem, der Teil der Trinität ist, die über den ganzen geistigen Hierarchien, über den Engeln, Erzengeln und so weiter steht und was da alles gibt, bis zu den Seraphim hinauf. Also ganz gewaltige geistige Wesenheiten. Und trotzdem hat der Mensch etwas, was, wenn man es irgendwie vergleichen will, man nur vergleichen kann mit der Trinität, die noch darüber steht und insbesondere mit dem Christus da drinnen. Das ist, ja, eigentlich kann einem nur vor Staunen der Mund offen bleiben in gewisser Weise, nicht wahr? Wie gesagt, und dann brauchen wir den Humor dazu in der Situation, um zu sagen, ja bitte, aber nicht glaubst, du bist da schon bei der Trinität nur annähernd. Also bis zum nächsten Engel haben wir noch eine weite Strecke.
Freude ist erlaubt.
Freude ist erlaubt, na sicher, Freude ist erlaubt. Keine Frage. Und Humor ist ja auch, hat ja auch was mit Freude zu tun. Freude ist überhaupt immer erlaubt. Der Steiner, dem was das so gewählt hat, immer die ganzen Gesichter bei den Anthroposophen. Also Freude, Humor, das alles gehört dazu, unbedingt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also in das blicken wir hinein in zunächst einmal in unser unmittelbares Vorbild eben mit den Elohim, wenn sie diesen Schöpfungsprozess machen. Also wir machen das im Kleinen, wenn wir an unserer Seele arbeiten, zuerst unbewusst und dann immer bewusster werdend. Das ist der Weg, den die Elohim hier gehen. Und das wird beschrieben in der Schöpfungsgeschichte. Es werden eigentlich Schritte geschildert, wie diese Seelenwelt oder diese Seelensubstanz, wie die langsam geformt wird, gestaltet wird, geformt. Diese Elohim, das sind Wesenheiten, die Rudolf Steiner an anderer Stelle auch nennt, Geister der Form. Also die Gestalten. Allerdings darf man sich nicht gleich so als äußerlich räumliche Gestaltungen vorstellen. Ja, vielleicht kann man als erstes Bild dafür nehmen, Gedanken formen. Sagen wir es einmal so, die eine gewisse Ordnung in diesem seelischen, in diesem seelenstofflichen hervorruft. Das ist zuerst ein wildes Durcheinanderbrausen von Seelenkräften. So beginnt es. Bereshit, bu, 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 ist ein bu, bu, irgend so, irgendeine Seelenkugel, sage ich mal, Seelenkugel, das ist jetzt ein symbolisches Bild dafür, aber irgendwas, bu, und da Ding, Da bewegt sich was rasant. Das heißt, im Grunde astralische Triebkräfte, die da tätig sind, die wild durcheinander gehen, völlig ungeordnet. Bereshit! Und mit dem T oder mit dem IT schlagt so der Funke des Geistes ein. Das ist im Hebräischen immer das Feuer des Geistes. Shin, der Buchstabe Shin ist einer der drei Mütter in der hebräischen Sprache und entspricht dem Feuer des Geistes. Es ist Shin, Aleph und Mem. Da wird es dann schon materiell ins Ding. Im Aleph ist so das mittlere, das seelische Prinzip, wenn man so will, was ja mit dem Atem zusammenhängt, als Bild genommen. Und im Feuer, Shit, da schlägt der Blitz ein, sozusagen, das Blitz des Geistes. Also das Wort Bereshit heißt nichts anderes, als dass der Funke des Geistes einschlägt in ein noch völlig ungestaltetes astralisches, in ein noch völlig ungestaltetes seelisches. Also so muss man sich vorstellen, das ist das Wort im Anfang, so wird es übersetzt. Weil das Wort im Anfang ist völlig abstrakt. Aha, naja, da hat es halt angefangen. Wenn ich das Wort Bereshit hernehme, habe ich sofort ein Bild, was da wirklich passiert ist. Am Anfang, im Anfang, wie auch immer. Eben wie wirklich der Funke des schöpferischen, gestaltenden, formenden, geistigen in ein noch ganz ungestaltet astralisches eintaucht. Dieses astralische, das haben gar nicht die Elohim selber hervorgebracht, sondern das ist durch frühere Entwicklungen hereingekommen, durch andere höhere Wesenheiten bereits. Aber sie fangen jetzt an, das umzuformen, zu plastizieren daran. Und das führt dann schließlich so weit, schon in der ersten Zeile eben so weit, dass es zumindest gliedern in Hashamayim und Haaretz, also in den Himmel und die Erde, in die himmlisch strahlend feurigen Gewässer. Das heißt nämlich das Wort Hashamayim. Später haben wir dann gesehen, Mayim ist nämlich Wasser, interessanterweise. Und an manchen Stellen wird es auch dann oft übersetzt, die Wasser des Himmels zu scheiden, die Wasser des Himmels und die Wasser der Erde. Wässrig strömendes Element ist eigentlich dieses strömend, beweglich, seelisch-astralische. Das Seelische ist immer in Bewegung. Seelisches steht nie still, ein Gegenstand steht stiller, also, aber das Seelische ist immer in Bewegung, es strömt. Und wenn es sozusagen eine gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Dichtigkeit bereits erreicht hat, dieses Seelische, das heißt einen gewissen Bewusstseinsgrad damit auch erreicht hat, was nicht mehr so ganz fahl ist, sondern wo es schon sehr konkretes Erleben ist, dann wird immer das Bild des strömenden Wassers gebraucht dafür. Also das heißt, da ist schon was sehr Kräftiges drinnen auch. Rudolf Steiner spricht dann in seiner Theosophie oder so zum Beispiel von verschiedenen Regionen dieser Seelen- oder Astralwelt. Da gibt es die unterste Region der Begierdenglut, das ist was völlig Ungestaltetes, aber es glüht halt. Und dann gibt es die Region der flutenden Reizbarkeit. Naja, was ist die Region der flutenden Reizbarkeit? Das ist das, wir haben das öfter schon besprochen, aus dem auch die Sinnesqualitäten genommen sind, die wir erleben. Wenn wir Rot erleben beispielsweise, was ist das? Rot ist nicht eine elektromagnetische Welle, die mag dort sein, aber das hat mit dem Erlebnis Rot nichts zu tun. Mit dem Stofflichen, mit dem Farbstoff, der da rot ist, hat es aber auch nicht direkt was zu tun. Es ist nicht der Stoff, sondern dieses Seelenerleben, ja, Rot, was ist die Röte? Wenn ich kann sie auch von mir aus im Traum oder wenn ich mich konzentriere genug, kann ich auch innerlich seelisch die Röte erleben. Sie ist eben nichts Physisches. Sie ist nicht einmal was Ätherisches, sie ist etwas Seelisches. Das Erlebnis der Röte. Und in unserem normalen irdischen Erleben haben wir einen schwachen Abglanz dessen, was es in der Realität, in der Seelenwelt ist. Nämlich in dieser Region der flutenden Reizbarkeit. Dort ist diese Röte sozusagen als Seelensubstanz, als flutende Seelensubstanz im Grunde vorhanden. Und wir erleben in der sinnlichen Welt so einen schwachen Abglanz davon. Das heißt, was ich so oft sage, indem wir die äußere Welt erleben, die sinnliche Welt erleben, ist es schon der Beweis im Grunde dafür, dass es eine Seelenwelt gibt. Es fällt ja den Menschen nicht auf, weil sie die Sinnesqualitäten ignorieren im Grunde, in ihren Theorien zumindest. Da wissen sie nichts anzufangen damit. Ja, elektromagnetische Wellen kann man gut reden und Stoffliches und so viel Gramm und so groß kann man reden und aber ich habe kaum noch irgendwas Vernünftiges darüber gehört, was eigentlich das Erlebnis Rot zum Beispiel ist. Ich meine, das Gescheiteste oder Blödeste, weiß nicht, wie ich es nennen soll, ja, das ist die Codeform, in der sich im Bewusstsein eine Wellenlänge von 600 Nanometer abspiegelt. Kann man was anfangen mit dem Satz? Irgendwas? Es ist ein kompletter Unsinn. Es zeigt aber nicht, dass im Grunde nichts damit anzufangen, wie sie das eigentlich in einem Nebensatz loswerden wollen. Möglichst geschwind. Weil man nichts damit anfangen kann. In Wahrheit, wenn ich bekenne, dass es die Röte als Erlebnis gibt, dann muss ich mich fragen, wo gehört die eigentlich hin? Sie ist nichts Materielles. Sie kann es nicht sein. Also gibt's die Seelenwelt. Und wir haben es halt nur als sehr abgeblasste, sehr abgedämpfte, als sehr abgedämpftes Erlebnis. Wenn man es wirklich im rein seelischen erleben kann, das heißt, wenn man durch Meditationsübungen und so weiter ist, dass man wirklich sich so weit vom sinnlich-physischen lösen kann, dass man in einer Einheit das Seelische erlebt, dann kriegt es noch eine ganz andere Stärke und dann kriegt es noch ganz andere Nuancen, die wir hier gar nicht erleben können. Dann weiß man eigentlich erst, was Farben zum Beispiel sind. Aber von dort kommen sie. Und allein diese Seelenwelt, diese Astralwelt zu gliedern in diese Bereiche, damit fängt die Schöpfungsgeschichte an. In Wahrheit, die nächsten Schritte, dann namentlich der zweite Schöpfungstag, hängt sehr damit zusammen, dass, wo dann die Feste am Himmel gebildet wird und so. Wir haben das dann sehr ausführlich besprochen, wie es in Wahrheit dann nicht nur eine Feste gibt, sondern dass das auch das ist, was später die Griechen die Kristallsphären, die Planetensphären genannt haben. Es bilden sich eigentlich mehrere solche Strukturen im Seelischen aus. Ich meine, wir können immer nur für unser Anschauungsvermögen halt ein räumliches Bild gebrauchen, aber in Wahrheit ist es natürlich nichts wirklich Räumliches. Die Berechtigung, es auf die Planeten, unsere äußeren Planeten zu beziehen, entsteht nur dadurch, dass es die Seelenkräfte sind, die eben auch mit diesen äußeren Planeten dann letztlich verbunden sind. Aber solange ich sie im Seelischen erlebe, ist alles Räumliche nur vergleichsweise symbolischer Begriff in Wahrheit. Nicht weil, was ist im Seelischen der Raum? Oh ja, man kann etwas Oberes und was Unteres unterscheiden. Etwas Niederes und etwas Erhabenes. etwas Hochentwickeltes, etwas seelisch wenig Entwickeltes, Triebhaftes.
Ist das dann nur Gefühl? Das Gefühl ersetzt den Raum, oder?
Ja, richtig. Richtig. Aber man hat das, wenn man sich sozusagen frei in dieser Seelenwelt bewegen kann, dann entspricht das dem, was unsere Bewegung im Raum ist. Ich gehe eben von der Region dieser niederen Begierden, dieser niederen Kräfte in eine erhabene Region. Ich steige auf. Ich gehe in die Richtung, wo das Geistige beginnt aufzuleuchten. Ich gehe nach Osten, wo die Sonne aufgeht, die Geistige nämlich. Der Äußere ist jetzt nur ein Bild dafür, aber es gibt in der Seelenwelt auch einen Bereich, wo ich, dort ist das, wo das Geistige hereinkommt. Und es gibt anderes, das Entfernteres, wo das geistige Licht unterzugehen beginnt, wo in die Finsternis zu gehen beginnt, in die Seelenfinsternis hineingehe. Und so entstehen auch im Seelischen etwas, was man mit dem Räumlichen vergleichen kann, aber trotzdem eine ganz andere Qualität natürlich hat. Tatsächlich ist unser Äußeres Räumliches dann als, wie soll ich sagen, Abbild, als äußeres Abbild dessen entstanden. Weil das Primäre ist das Seelische, das ist zuerst da. Zuerst bildet es sich im Seelischen vor. Wenn diese ganze Seelenwelt einmal ausgebildet ist, diese Struktur gewonnen hat, mit dem Erhabenen, mit dem Niederen, mit dem Bereich, wo das Geistige aufgeht, wo es untergeht, mit dem Bereich der Seelenwärme, mit dem Süden, mit dem Bereich der Seelenkälte, mit dem Norden. Wenn diese Weltgegenden da sind, dann beginnt sich nach diesem Bilde auch die äußere Welt zu formen. Und dann erleben wir eben...
Die Unbewusstheit der Elohim, oder?
Ja. Ja, genau. Im Bewusstsein der Elohim beginnt sich das auszuformen. Unbewusst, ja. Zuerst unbewusst, da am Anfang überhaupt am ersten Schöpfungstag noch ganz unbewusst. Eben dieses Bereshit, Bara, schufen, Bara, wieder dieser relativ ungestaltete, die ungestaltete Seelenkugel, dieses Ding, wieder, noch immer diese Tätigkeit darin. Aber offen für irgendwas. Im A ist immer das Öffnen irgendwo drin. Also die Tätigkeit, das Wort Bara, schufen, was also normal mit schufen übersetzt wird, heißt also eigentlich nichts, dass diese bewegte, ungestaltete Masse offen ist für das Geistige, das da reinkommt. In Form der Elohim mit ihren schöpferischen Kräften. Das heißt das Wort schufen. Also wir gewinnen durch die Sprache, durch die hebräische Sprache, durch das hebräische Original, wenn man es versteht, sich einzufühlen, langsam ein Bild, was da wirklich in der Seelenwelt passiert. Weil in Wahrheit ist dieser Text so entstanden, dass es einem Menschen wie diesen Moses oder wie immer man ihn nennen will jetzt, also jedenfalls dieser große Eingeweihte, der diese Dinge festgehalten hat, weil er sie selber noch schauen konnte, hellsichtig schauen konnte, heißt nichts anderes, als halt in diese Seelenwelt hineinblicken können. Das Bewusstsein so stark entwickelt haben, dass ich das sehen kann. Und es war aber damals auch schon die Zeit, Moses, so weiß ich nicht, etwa 1300 vor Christus ungefähr, so die Zeit, wo längst schon diese hellsichtige Fähigkeit bei den meisten Menschen verschwunden war. Einmal hatten es alle. Es war Naturfähigkeit bei allen Menschen. Es hat sich aber im Zuge der, eben das Tor muss zugemacht werden. Wir müssen lernen, zuerst einmal das Tor zuzumachen. Weil es war einmal weit offen, nur da war es noch nicht wirklich bewusst in unserer Hand, das aufzumachen. Dann haben die Götter von oben das Türl noch aufgemacht und haben gesagt, geh, schaut's da, was da reinkommt. Und wir mit unserem Miniaturfunkenansatz von Ich sind baff da unten gelegen und geschaut, was da über uns ist und haben höchstens geträumt von dem, was da oben ist. Also überhaupt kein Bewusstsein. Das Bewusstsein entsteht erst, wenn wir selber das Türl einmal öffnen und schließen können. Aber es kam die Zeit, wo einmal das Türl zuknagelt, so. Für die meisten. Und Einzelne sind halt dann als Eingeweihte vorangegangen und haben angefangen, da einmal, kann man nicht doch wieder ein bisschen den Deckel aufmachen. Und geistiger Schulungsweg heißt, sich da dagegen stemmen und wieder einen Spalt aufmachen, ein bisschen die Scharnieren schmieren und...
Handarbeit.
Genau, genau, Schwerarbeit. Schwerarbeit. Und Moses war halt so einer, der das konnte, und er hat jetzt die Bilder, die er geschaut hat, in Wahrheit hineingelegt in die Laute der Sprache. Und der Sinn des ganzen Textes war, wenn der Hebräer das jetzt immer wieder rezitiert hat, den Text, das langsame Miterleben der Laute, diese hellsichtig geschauten Bilder, die aber der Einzelne gar nicht mehr schauen konnte, dass die so als Art Traumerlebnis wieder auftauchen, angeregt durch die Sprache. Das heißt, es sollten die selbst nicht mehr Hellsichtigen so eine Art, ein gewisses Gefühl zumindest oder eine gewisse Ahnung davon bekommen, wie schauen denn das die Eingeweihten, die das selber sehen können. Das steckt hinter der Schöpfungsgeschichte drin. Wenn man nur das Äußere in den Anfang schufen, die Elohim, den Himmel und die Erde, dann ist das was ganz abstrakt Äußerliches im Grunde. Ich muss die Bilder sehen, die dahinter stecken. Dann sehe ich, was der Moses erlebt hat, und das ist ein schwacher Abglanz von dem, was die Elohim selber im Prozess des Schöpfens erlebt haben. Das ist das Gewaltige, was da drin steckt. Wenn sie da Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim ve et Haaretz. Tz, Haaretz, tz, drin tz. Das ist was sehr Scharfes, was sehr, da wird sehr scharf geformt schon etwas.
Dampf.
Ja, wird Dampf gemacht, genau, wird Dampf gemacht. Ist noch sehr viel Asen drinnen, es ist noch was ganz Offenes, aber es wird geformt. Und aus dem ziehen sie eben die, aus dem Haaretz, aus der Erde, ziehen sich die Elohim immer mehr zurück. Gegenstandsbewusstsein. Wach werden. Und dann heißt es dann also, Weharez hayeta tohu vabohu, tohu vabohu. Haben wir auch besprochen, was das für ein Bild. Tohu vabohu, bo. Tu, Einschlag des Geistigen, und von da spritzt es aus dem Zentrum gestaltende Kräfte nach allen Richtungen. Bohu, was Einhüllendes, was von der Peripherie entgegenkommt. Und aus dem Wechselspiel dieser beiden Kräfte beginnt sich was zu formen. Jede Form entsteht eigentlich aus dem Wechselspiel dieser Kräfte, die aus dem Zentrum ausstrahlen, und andere, die aus der Peripherie entgegenkommen. Die beiden müssen da sein. Und dann beginnt sich langsam was zu formen. Also die Übersetzung war wüst und leer oder war Chaos, ist eigentlich auch wieder nichtssagend. Weil viel, viel schöner ist das Bild, das zu sehen, wie da aus dem Zentrum heraus was Geistiges einschlägt und wie von außen diese, sage ich mal, astralische Hülle ihre Kräfte hereinbringt, diese Seelenhülle, dieses, was im Bara oder im Bereshit schon drinnen ist. Michoshek Alpenete Hom. Veruach Elohim rachefet alpene hamayim. Und der Geist der Elohim, Ruach, der Rauch der Elohim, Ruach, der Geruch der Elohim, der Geruch der Elohim, Ruach Elohim hat was zu tun mit der Verstandesseele der Elohim. Also einem Seelischen, das nur natürlich in millionenfacher Steigerung dem entspricht, was wir Menschen durch unsere Verstandestätigkeit entwickeln. So was haben auch die Elohim. Das heißt, das ist nicht das höchste Geistige, was da jetzt wirkt, sondern das ist das jetzt, was sehr verständig zu ordnen beginnt, die Welt. ausarbeiten einmal. Ja, ich brauche einen schöpferischen Impuls, ein Architekt braucht einen schöpferischen Impuls, was er da Neues baut. Aber er braucht dann sehr viel Verstand, um das in die Praxis umzusetzen, weil sonst wird das wirklich zusammenstürzen. Also wenn, weiß ich nicht, der Steiner das Götian baut oder was, steckt also ein wirklich total neuer Impuls drinnen, an dem sie ja manche auch ein Beispiel genommen haben. Also man kann ja das jetzt hässlich oder nicht hässlich finden, als Außenstehender, wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall was ganz Neues damit reingekommen, was kein Vorbild hat. Also die griechischen Säulen nachgemacht bis zur Vergasung. Das ist alte Epoche, aber da ist was völlig Neues reingekommen. Und nur damit sie das in die Praxis umsetzt, muss ich dann die Statik beherrschen und so weiter. Ich muss das berechnen können. Schon bei dem alten Goetheaner mit diesen Doppelkuppeln. Diese Überschneidung der Doppelkuppeln, das ist eine relativ komplizierte Konstruktion, das auszurechnen und das alles. Was der Steiner selber nämlich gemacht hat, das ausgerechnet. Also er war ein recht guter Mathematiker, recht guter Mathematiker und Geometer. In meinem Lebensgang schreibt er mal, an der Geometrie habe ich zuerst, das erste Mal in meinem Leben erlebt, was Glück ist. An der Geometrie. Und diese Liebe zur Geometrie oder überhaupt zum Mathematischen, die hat er immer gehabt.
Das
Einleuchtende ist das. Ja, klar. Na klar, es ist ein Musterbild für was in reinem Geistigen zu durchschauen, und zwar aber ganz exakt. Das ist ja was ganz Tolles eigentlich. Also Geometrie, Mathematik ist eigentlich was Wunderbares. Und kann auch in Wahrheit ganz spannend sein.
Erweiterbar.
Ja.
Ist
doch fantastisch. Das ist leider in der Schule, jetzt wird es ja meistens verleitet irgendwo. Aber es steckt ganz Tolles drin. Also diese wirklich verständig ordnende Geisteskraft, Seelenkraft, das ist Ruach Elohim. Also man könnte sagen, die kosmische Verstandesseele der Elohim schwebt über den Wassern der Tiefe, über der Tiefe. Ruach Elohim rachefet alpene Hamayim. Hamayim sind schon wieder die Wasser, aber es sind die irdischen. Das heißt, dieses astralische, dieses seelische, strömende seelische, aus dem sich die Elohim bereits zurückgezogen. Und darum schweben sie jetzt drüber. Nicht sie schwimmen drin, sondern sie schweben drüber. Drinnen stecken sie in der ersten Zelle. Hashamayim, Shamayim. Shamayim ist dieses, wenn ich jetzt sage Feuerwasser, glaubt man was Falsches, das ist das, was die Indianer den Whisky genannt haben, das ist nicht gemeint damit. Aber eben auch ein strömendes seelisches, aber viel feinerer, viel feuriger Art, eben durchglüht vom Geistigen. Das unten ist eigentlich vom Geistigen noch gar nicht berührt. Das hat sich ja eben herausgezogen. Also die irdischen Gewässer, Hamayim, die sind zunächst frei von dem Geistigen. Das fängt jetzt nur langsam an hineinzuwirken. Zuerst schwebt dann nur darüber dieser Geist der Elohim, diese Verstandesseele der Elohim. Ruach Elohim. Ist im Übrigen auch die Bezeichnung in der hebräischen Geheimlehre, wenn man so will, also das heißt in der esoterischen Lehre der Hebräer, namentlich in der Kabbala und so, ist das ohnehin auch die Bezeichnung dann für die menschliche Verstandesseele. Also die hebräische Geheimlehre kennt genauso die Seelenglieder, die auch der Steiner schildert, also Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und Bewusstseinsseele gibt's alle drei im Hebräischen auch. Nefesh, das lernen wir jetzt am fünften Schöpfungstag kennen, haben wir noch gar nicht so definitiv darüber gesprochen. Wo ist es denn? Genau. Fünfter Tag, da fängt's an. Vayomer Elohim, Yisherezu Hamayim, schon wieder die Wasser. Sheretz Nefesh Chaya Veofiofef Al Haaretz. Nefesh. Zweite Zeile das zweite Wort von rechts, Nefesh. Nefesh ist etwas, was vergleichbar ist unserer Empfindungsseele. So einen leisen Ansatz dessen gibt es nämlich im Tierischen auch. Allerdings ist es dann nicht das individuelle Ich, das das herausformt, sondern das ist das Gruppen-Ich. Die Tiere haben ein gemeinsames, also eine Tiergruppe, eine Tierherde oder eine Tierart hat ein gemeinsames Gruppen-Ich, das hineinwirkt. Und das heißt nicht, dass nicht jedes Einzeltier auch sich leicht unterscheidet. Wer ein Haustier hat, weiß das. Also keine zwei Katzen sind gleich. Jede hat ihre Eigenarten. Nur diese Eigenarten sind nicht bedingt durch ein individuelles Ich. Weil das entsteht nicht dadurch, dass die Katze jetzt an sich arbeitet und ihren Charakter entwickelt in diese oder jene Richtung, sondern das ist eben von Natur aus gegeben.
Die von außen
aus. Genau, das ist auch ganz stark natürlich richtig. Aber von individuellen Ich heißt eben von innen heraus sozusagen arbeiten. Das können aber nur wir Menschen, das Tier nicht. Aber trotzdem hat das Tier eben so einen Ansatz einer Empfindungsseele, die entsteht durch die Arbeit der Gruppenseele an dem Tier und auch immer bei jedem einzelnen Exemplar ein bisschen unterschiedlich ausfällt, weil eben die leibliche Grundlage schon andere ist, die Einwirkungen von außen andere sind und aus der Wechselwirkung entsteht dann diese Nefesh, diese Empfindungsseele. Also Tiere haben nicht nur einen Astralleib, sondern sie haben auch wirklich den Ansatz von etwas Seelischem, das ist etwas Innerlicheres ist. Wenn sie nur Astralleib hätten, dann hätten sie ja wirklich nur völlig unbewussten blinden Trieb im Grunde. Und das ist nicht der Fall. Ich meine, je mehr man aufsteigt in der Tierwelt, desto mehr kommt schon eine gewisse Innerlichkeit da hinein und das ist mit Nefesh gemeint. Nur Verstandesseele erreichen es dann nicht mehr. Also das nicht einmal die Affen oder so, also nicht wirklich. Und dann gibt es noch Neshama im Hebräischen, das entspricht unserer Bewusstseinsseele, beziehungsweise oft ist es auch ein Ausdruck für überhaupt alles, was dann ab Bewusstseinsseele kommt, das ist auch Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, die ganzen geistigen Wesensglieder, die da hineinwirken eben. Weil in der Bewusstseinsseele holen wir etwas von dem bereits herein, das heißt, wir sind halt, nämlich Bewusstseinsseele in dem Moment, wo ich sie beginne aufs Geistige zu richten. Bewusstseinsseele, wir stehen heute im Bewusstseinsseelenzeitalter. Das heißt eigentlich am Höhepunkt des Gegenstandsbewusstseins nach außen, da ist die geistige Einwirkung noch nicht so groß. Aber wenn ich dieses Bewusstsein in die geistige Welt richten kann, dann kann ich mich sozusagen betrachtend auch der geistigen Welt gegenüberstellen. Das ist die Voraussetzung, dass ich so etwas machen kann wie Geisteswissenschaft überhaupt erst. Nicht nur als Medium in Trance, da schwelgen im Geistigen, irgendwo es miterleben und dann wieder erwachen, so, war da irgendetwas? Und unbewusst, so wie es ein Medium, wenn ein Medium spricht, völlig unbewusst, kann sich nachher überhaupt nicht erinnern, was da war. Und bei den alten Einweihungsmethoden oder so, wie sie in vorchristlicher Zeit gepflegt wurden, hat erstens der Einzuweihende natürlich diese ganze Priesterschaft rundherum gebraucht, den überhaupt in diese Trance und dergleichen versetzt hat. Und dann war es sehr schwierig, diese Erlebnisse, die er drüben in dem Trance-ähnlichen Zustand hatte, wirklich hereinzubringen, dass er berichten konnte davon. Also das ist so, wie wir Träume sehr schnell vergessen in der Regel. Wenn man wacht auf, die Sonne war da weggeratscht, ich habe noch gerade noch was träumt, was man weg ist. Aus, weil sofort überdeckt wird durch die Sinneseindrücke, die viel stärker dann sind. Und die Kunst in den alten Einweihungsschulen bestand, noch genug mit hereinzunehmen, den sozusagen langsam aufwachen zu lassen, dass er noch schildern kann davon, bevor das wieder ganz versinkt. Aber heute haben wir die Möglichkeit, oder werden sie uns erwerben, sagen wir es besser so, weil die meisten haben es noch nicht, mit wachem Bewusstsein, so wie wir in die äußere sinnliche Welt hineinschauen, auch in die geistige Welt zu schauen. Natürlich ist das ganz anders, aber das heißt auch wieder zu solchen Schilderungen aus eigenem Erleben kommen zu können, wie sie etwa hier in der Genesis geschildert sind. Naja, Anthroposophie soll dorthin führen, langsam. Ich meine, das wird für die meisten noch nicht gleich heute oder morgen sein, das macht auch nichts, aber das ist die Perspektive zumindest, also die Bewusstseinsseele von der Richtung bloß aufs Äußere auch aufs Geistige lenken zu können. An dem Übergang stehen wir. Und da sollen uns die Vorträge halt auch ein bisschen helfen, uns das ins Bewusstsein zu rufen. Und uns ein bisschen auch ein Gespür, ein Gefühl dafür zu geben, wie dann diese Erlebnisse ausschauen werden. Wenn man das ja nicht jetzt vorstellen, also jetzt werde ich Hellseher. Na, was ich dann alles machen kann und was das für tolle Visionen sein werden und na, so wie ein geistiges Fernsehen oder so. Das ist alles ein Blödsinn. Wenn man das immer wieder nachvollziehen, da mit dem Brigitte Bara Elohim und versuchen uns das mit der Zeit immer mehr zu diesem inneren Bild werden zu lassen, dann kommen wir langsam dorthin, eine Ahnung zu kriegen, wie dieses sogenannte hellsichtige Erleben langsam beginnt. Also es ist nicht so, dass jetzt ein bunt strahlender Hollywood-Film im seelisch-geistigen Ablauf, das ist es nicht. Es ist ein sehr zartes Erlebnis, das aber immer klarer, immer bewusster wird und das eben nichts verliert von der Gedankenklarheit, die wir hier im äußeren Leben haben, sondern dem wir uns ganz klar gegenüberstellen können, sagen können, was das ist, was jedes Einzelne bewirkt und bedeutet und so fort. Ja, wo die Klarheit sogar noch größer ist als gegenüber dem Äußeren oder einmal demnächst hoffentlich werden wird. Demnächst meine eher ein paar Generationen. Ja, es wird also noch ein bisschen dauern. Ja, also das war so ein bisschen ein Einblick in das, was wir da tun im Moment. Danke.